Oh mein Gott, endlich hat es geklappt und ich glaube, ich war wirklich nicht mehr so erfreut und so nervös vor dem Erstgespräch. Lieber Fabian, herzlich willkommen zu Digital Heroes Live.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin der nervös ist, also von daher sind wir dann zwei, aber nee, freut mich sehr.
Schön, bist du hier. Wirklich toll, hat's geklappt. Wir sind ja schon länger vernetzt auf LinkedIn, haben in den letzten paar Wochen und Monaten auch einen intensiven Austausch über das ein oder andere Projekt, respektive gemeinsame Kontakte. Und du bist ja einer der wenigen auch im Web 3.0 Space, wo ich wirklich sage, kann ich mit gutem Herz und guten Gewissens empfehlen. Aber bevor ich hier in Lobhudeleien aushole, möchte ich dich ganz kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer, bitte.
Sehr gerne. Also Fabian Zentel, ich bin selbst auch Podcast-Host. Also das ist immer spannend, mal auf der anderen Seite des Mikrofons dann zu sitzen und habe einen Podcast, der heißt NFT Web3 Insider Podcast. Der ist eigentlich genau über das Thema Web3. Alles, was damit zusammenhängt. NFT ist natürlich so als Technologie, Blockchain und ich schaue mir eigentlich an, was gibt es für Use Cases, auch im Interviewformat und bin eigentlich so vor 2 Jahren in dieses Rabbit Hole sozusagen, sagt man in dem Space, also in diesen Kaninchenbau eingestiegen und dann immer weiter tiefer gegraben, beziehungsweise habe eine Firma mit meiner Frau zusammen, wo wir auch Autorinnen helfen, dabei Bücher zu schreiben. Da bin ich aber eigentlich komplett raus sozusagen und habe mir dann irgendwann die Zeit genommen, um einfach dieses Thema Web3 mich da voll einzuarbeiten und habe das also eigentlich so über Interesse hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, oh, da passiert was, das ist super spannend. Und dann war ich plötzlich irgendwie 24/7 auf Discord-Servern unterwegs, in Twitter-Spaces und habe gedacht, hey, das muss ich irgendwie, funktioniert das so nicht, ne? Das frisst meine ganze Zeit auf und habe mir gedacht, hey, das wäre gut, wenn ich also auch Content darüber mache, auch ein paar Leute mitnehme, auf Deutsch bewusst, weil viel zu der Zeit sowieso nur auf Englisch war, immer noch der Großteil auf Englisch logischerweise ist. Und ja, bin dann immer tiefer eingestiegen. Kam dann über dieses Content Creation eigentlich, kamen Anfragen, ob ich nicht anderen Unternehmern helfen kann, da auch ins Web3 sozusagen einzusteigen oder andersrum Web3-Companies vielleicht ein bisschen mehr Produkte zu bauen. Also ich habe eigentlich einen Background als Produktmanager, also Projektmanager, also immer so an der Schnittstelle zwischen, ich sag mal, Marketing und Technik, also auch immer nah an Innovationen. Ja, und also Web3 ist so seit 2 Jahren eigentlich so mein. Also dem das so aufgetaucht ist, sich entwickelt hat mit den NFTs, ist es so, ich sag mal, mein Steckenpferd und bin halt jetzt, wie du sagst, in dem Bereich unterwegs, einfach in verschiedenen Bereichen von wirklich in Projekten, wo ich mitarbeite, über Consulting, über den Podcast und mache nebenbei noch einige andere Sachen. Also unsere Wege haben sich auch schon ein paar Mal gekreuzt. Ist alles gerade super spannend, also waren wahnsinnig aufregende Zeiten, ne?
Oh, definitiv. Und ich glaube, es wird noch spannender, wenn die Leute mal verstehen, was es überhaupt in sich birgt und was da die Möglichkeiten sind. Und was ich ja total spannend bei dir finde, ist, du bist ja wirklich einer der, ich würde schon sagen, Koryphäen, die es schafft, auch Inhalte praktisch, pragmatisch runterzubrechen, damit es jeder Mann, jede Frau auch versteht. Und ich würde gern kurz hier einhaken, weil Web 3.0, das verstehen ja vielleicht die einen oder anderen von uns schon ziemlich gut, aber jetzt gerade im Fokus Web 3.0 und Unternehmen. Weil Web 3.0 ist ja was Dezentrales, wo du sagst, okay, da sind einzelne Akteure am Spiel, aber warum gerade auch so, warum ist Web 3.0 gerade so spannend, wenn es um Community Building und Firmen und Unternehmen geht?
Man sieht so ein Stück weit die Weiterentwicklung und schon allein am Begriff wird auch klar, ne, dass also da schwirren ja ganz viele Begriffe rum und jeder hat ein bisschen anderes Verständnis auch. Und so die zugrunde Technologie ist ja eigentlich die Blockchain. Also die Blockchain, die genau für das steht, was du gerade gesagt hast, diese Dezentralität, dass nicht mehr große Unternehmen die ganze Macht haben. Also wenn man jetzt zurückdenkt an oder so die Entwicklung des Internets, ne, und das hieß ja auch nicht immer Internet, also das ist so das nächste, aber das Web 1 war sozusagen einfach so read-only. Also es gab Verweise von Links und auf der Webseite konnte ich vielleicht Informationen konsumieren, konnte ich lesen, konnte was anklicken, konnte weiterlesen, aber ich konnte nicht interagieren. Dann kam so ein bisschen das Web 2 und mit diesen Möglichkeiten zu interagieren kam, also Social Media, ne, kam auch die große Power der Konzerne, also was die an Daten dann sammeln, also die Währung ist ja seitdem eigentlich Daten und wir nutzen die Services kostenlos, aber bezahlen eigentlich mit Daten. Und das war das Web 2, so Read and Write, also ich konnte jetzt Interaktion, dann kam parallel natürlich das mobile Internet dazu, was das Ganze nochmal deutlich beschleunigt hat oder auf ein anderes Level gebracht hat. Und bei diesem Web 3.0 oder Web 3, und da gibt es eben auch unterschiedliche Auslegungen, wie die Begriffe zu sehen sind. Aber das ist an sich, wenn man es mal auf einen Nenner brechen möchte, dann ist es, dass ich kann read, write and own. Also ich kann jetzt Sachen besitzen plötzlich. Eben weil die Blockchain es ermöglicht, dass ich digitale Gegenstände, dass ich die nicht mehr einfach kopieren kann, vervielfältigen kann. Also das kann ich immer noch, klar. Aber ich kann sie jetzt auch besitzen und ich kann auf eben einem unveränderlichen Logbuch sozusagen, was keiner, worüber kein Einzelner die Macht hat, sondern was eben auf alle verteilt ist, das Dezentrale, kann ich jetzt plötzlich nachweisen und speichern, wer der Besitzer ist. Also zum Beispiel für ein digitales Bild kann ich jetzt ganz eindeutig sagen, der Roger hat es da gekauft und der Eintrag ist in seiner Wallet oder ist seiner Wallet zuzuordnen und kann es direkt nachweisen. Und das Spannende ist, dass sich darüber, und da sind wir noch ganz am Anfang, also wie gesagt, seit 2 Jahren ist es ja, vor 2 Jahren kam das so ein bisschen hoch, so als Hype. Blockchain gibt es natürlich schon länger, aber diese Anwendungsmöglichkeiten, die ich habe, wenn ich plötzlich so digitale Gegenstände habe, die sind halt, also die haben halt keine Grenzen. Und jetzt fangen Unternehmen auch an zu entdecken, dass da plötzlich Potenziale sind, die entweder ihre momentanen Businessmodelle in irgendeiner Form disruptieren und bedrohen oder andersrum auch Chancen bieten. Und ein Beispiel, ein ganz klassisches Beispiel sind so ein Loyalty-Programme, also einfach diese Bonusprogramme, Bonuskarten, wo ich bisher, also ganz am Anfang gab es vielleicht so Dienstleister, die das angeboten haben und dafür aber die ganzen Daten hatten, also Payback so mal als Beispiel. Dann haben die Unternehmen angefangen, das selbst zu sammeln und plötzlich habe ich bei jedem Unternehmen irgendwie entweder eine Stempelkarte oder einen Account und kriege Punkte und Sternchen und was weiß ich was und bin aber dann in diesem Ökosystem gefangen oder in diesem begrenzten Anwendungsfall. Und jetzt ist es möglich, dass ich das Ganze ein bisschen weiter aufmache und zum Beispiel Kooperationen dann machen kann oder dass die Leute auch vielleicht diese Punkte dann verkaufen dürfen, weil sie die wirklich besitzen oder irgendwas bekommen an digitalen Assets, also vielleicht ein Bildchen, ein Punkt, ein Gutschein, wie auch immer, den man aber dann eben nicht vervielfältigen kann, den man wirklich besitzen kann. Und jetzt kann ich als Unternehmen Corporations machen, jetzt kann ich eine Community aufbauen und kann halt wirklich vielleicht auch Leute belohnen, wo ich weiß, die sind nicht so laut und die schreiben, antworten mir nicht auf Social Media, aber ich kann halt sehen, dass die vor 5 Jahren schon auf dem und dem Event waren oder das und das gesammelt haben und weil es halt unveränderlich und nachweisbar ist. Also die Use Cases, die darauf aufbauen, sind wahnsinnig vielfältig und ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieser Spannungspunkt, also Web 3 oder dieses Web 3.0, gerade dieses Dezentrale, das muss ja nicht heißen, dass jetzt alles komplett dezentral ist und keiner mehr die Daten hat oder alle die Daten haben, sondern dass da gibt es ja da gibt es ja Bereiche dazwischen. Und ich glaube, für Unternehmen ist es gerade eine spannende Position, um zu sagen, ich schaue mal, was ich für Potenziale habe, wenn ich, also wie gesagt, bei Bonusprogrammen, ich kann jetzt zum Beispiel nehmen wir mal ein Beispiel, ich habe ein Ticket für ein Fußballspiel dem bekanntesten deutschen FC Bayern München, ob man jetzt Fan ist oder nicht, aber ich habe ein Ticket für ein Fußballspiel und kann jetzt, dieses Ticket ist ein NFT und jetzt könnte zum Beispiel ein Hotel sagen oder eine Kaffeekette, eine Kaffeerösterei sagen, für alle Fans, die da sind, die dieses Ticket haben und bei mir vorbeikommen oder auch virtuell vielleicht einfach vorbeischauen bei mir, die bekommen irgendwas. Und man kann halt nachweisen, okay, der mit dem Ticket kann dann diesen Bonus einlösen bei einem Kooperationspartner, ohne dass dazu irgendwie ganze Kundendaten ausgetauscht werden müssen. Das ist nur so ein ganz kleines Beispiel, aber da entwickelt sich gerade immer mehr, das ist wahnsinnig spannend und gleichzeitig kann ich als Unternehmen auch so, eben, wie gesagt, diese Community aufbauen, diese Community binden und kann halt wirklich sagen, oh, die Leute, die schon die bestimmte Sachen von mir haben, die schon lange dabei sind vielleicht, die belohne ich vielleicht mit irgendwas Bestimmtem oder von denen möchte ich das Feedback haben, wo ich sonst vielleicht teure Fokusgruppen bezahlt habe früher im Marketing, kann ich jetzt sagen, nee, ich habe Leute da, die sind Fans von meiner Marke und die möchten sich einbringen und die möchten mir Feedback geben und das kann ich jetzt ganz anders nutzen, wenn ich eben diese Community aufbaue. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Bereiche, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also ich glaube, dieses Dezentrale ist ein Punkt dabei, aber es ist nicht unbedingt, also man darf es nicht missverstehen im Sinne von, jetzt wird alles dezentral, gar keiner hat mehr Daten, sondern im Gegenteil, es bieten sich neue Chancen, neue Modelle und wir sind da erst ganz am Anfang.
Und ich glaube, genau hier ist ja vermutlich auch die Herausforderung für einerseits Personen wie auch Unternehmen herauszufinden, was gibt es für spannende Use Cases, weil es noch sehr wenig Best-Practice-Ansätze gibt. Du hast jetzt ja dankbarerweise die NFTs erwähnt, die ja auch nicht immer, ich sage jetzt mal, ohne Beigeschmack irgendwo auch erwähnt werden. Das lag auch damals noch an der alten Blockchain-Technologie, die sehr energieintensiv war. Das hat sich auch unterdessen geändert mit anderen Protokollen jetzt unterdessen, anderen Proof-of-Work- und Proof-of-Fantasy-Projekten respektive Authentizitäten. Und was ich ja spannend finde in dem Moment, ist vor allen Dingen der Aspekt, den du auch gleich erwähnt hast, von wegen, dass es diese Interoperabilität gibt. Ich hoffe, das habe ich ausgesprochen. Dass du es wirklich sagst, von wegen, du hast das Fußballticket, die Rösterei, dann vielleicht auch noch irgendwie die Deutsche Bahn und du weißt trotzdem irgendwie von wegen, das ist dieselbe Person, dieselbe Unit, die dann dementsprechend hier unterwegs ist. Und ich finde es ja spannend, dass die Kundendaten endlich einerseits bei den Kunden sind und trotzdem die Unternehmen den vollen Zugriff und die volle Nutzbarkeit haben. Aber was ich auch gemerkt habe, ist so, die Komplexität lähmt auch oft die Unternehmen, gerade auch, weil es eben so in diesem Crypto-Space drin ist, wo nicht immer ganz alles so einfach ist. Kannst du so ein bisschen erläutern, wie Unternehmen, wie auch Personen vielleicht genau diese Barrieren am Anfang ein bisschen tiefer bauen können, respektive überwinden können, damit eben genau diese Use Cases auch mehr umgesetzt werden können?
Gerne. Also ich glaube, es ist die gute Nachricht ist, es wird einfacher. Also es wird ja sehr viel weiterentwickelt. Es kommen neue Dienstleistungen, es kommen neue Services. Also es wird einfacher. Es muss auch einfacher werden, wenn wir ehrlich sind. Also das Problem ist heute, um da wirklich an diesem ganzen Ökosystem dran teilzunehmen, muss ich so ein bisschen ein Grundverständnis für eine Blockchain haben, muss mir eine Wallet einrichten, wenn ich es dann selbst machen will, muss in irgendeiner Form mit Kryptowährung, also muss erstmal meine Fiat-Währung, also den Franken oder den Euro in Krypto tauschen, das dann auf meine Wallet ziehen, dann kann ich damit irgendwas tun. Das ist natürlich viel zu kompliziert. Also wir sehen schon Lösungen, wo es einfacher wird, wo ich sag mal, so wie bisher auch, einfach auf einen Online-Shop gehe, etwas einkaufen meiner Kreditkarte und im Hintergrund passiert dann die Magic, wird eine Wallet vielleicht angelegt und wenn ich das alles selbst machen möchte, im Sinne dezentral, ich möchte alles selbst verwalten und besitzen, dann ziehe ich es mir rüber. Wenn nicht, bleibe ich halt bei diesem Anbieter und habe nach wie vor mein Login mit E-Mail und Passwort beispielsweise. Gleichzeitig ist es natürlich, wenn ich das machen will, also sowohl als Privatperson als auch als Unternehmen, ich glaube, der erste Schritt ist der gleiche, einfach zu schauen, einfach mal so ein bisschen sich reinzufühlen, so ein paar Blogs, Podcasts zu folgen, vielleicht mal, in dem Fall ist ja viel in Discord, zum Discord-Server beizutreten oder auf Twitter entsprechend vielleicht mal in Twitter-Space rein. Also einfach ein Gefühl dafür zu kommen, weil was passiert da eigentlich? Auch dann vielleicht auf dem Bereich, wo ich vielleicht hin möchte. Oder eben mit Leuten zu sprechen, auf so Events mal vorbeizugehen, einfach mit den Leuten zu sprechen und da langsam erste Erfahrungen zu sammeln. Oder gerade bei Unternehmen, was ich gemerkt habe, gerade über die letzten Jahre, also gerade die großen Unternehmen, die haben eigentlich in-house so viel Potenzial, weil da gibt es garantiert jemanden, der sich auch für das Thema interessiert und da vielleicht super tief drin ist. Und wenn ich den einen, die eine, die paar vielleicht identifizieren kann, dann kann ich mit denen ja schon ganz viel machen. Also ich muss da ja nicht irgendwie teure Beratungsleistungen einkaufen unbedingt. Das kann ich dann machen, wenn ich weiß, was ich machen will oder wenn ich so wirklich Strategie von Grund auf definieren will, langfristig. Aber vorher kann ich auch sagen, kann ich mir die Leute holen und vielleicht auch mal als Unternehmen Use Cases ausprobieren. Also es muss ja nicht immer die perfekte Strategie schon sein. Wie gesagt, es passiert so, so viel, so schnell auch, dass ich das heute noch nicht kann. Und klar haben wir vor anderthalb, zwei Jahren beispielsweise Adidas gesehen, die dann mit Kooperationen, mit einzelnen NFT-Projekten eine riesen Launch hatten. Ich glaube, 23 Millionen an einem Tag verdient haben. Und dann gibt es die Aufmerksamkeit intern und vom Board und etc. Das heute ist eine andere Zeit. Also da war, und das ist auch der Beigeschmack, den du erwähnt hast, glaube ich, weil das Thema sich so schnell entwickelt hat und weil da natürlich auch Geld lag oder Geld zu machen war, waren ja viele auch nicht immer die besten Akteure drin, gab es viel Betrug, gab es einfach auch die Trader, die gesagt haben, hey, und auch die Hoffnung von Leuten, die reingekommen sind, gesagt, ich kaufe jetzt ein und morgen ist es dreimal so viel wert oder zehnmal. Und das ist natürlich nicht gesund. Und das hat sich jetzt über die letzten Monate stark bereinigt, also sowohl, würde ich sagen, im Krypto-Bereich als auch gerade im NFT-Bereich. Und ich glaube, wir werden auch da irgendwo hinkommen, wo dass die Blockchain, NFT als Token als Beispiel oder auch andere Token, das ist dann die zugrunde liegende Technologie, Aber das wird nicht mehr im Vordergrund stehen. Das sollte auch nicht im Vordergrund stehen, sondern der Mehrwert, der Nutzen sollte im Vordergrund stehen. Und es ist wie wenn ich heute eine Website habe und über die verkaufe, dann geht es um den Online-Shop und die Produkte, die ich verkaufe und nicht darum, auf welcher Technologie das aufsetzt, welche Layer das Internet hat. Also das wissen die wenigsten und das interessiert auch die wenigsten und das muss sie auch nicht interessieren, sondern die wollen das Produkt kaufen.
Genau, es muss also einfach sein, wie ein QR-Code abscannen, was ja möglich ist grundsätzlich, aber dann müssen die ganzen Zwischenschritte eigentlich nicht mehr dann einen dran hindern, sondern du sagst, okay, ich will das, ich kaufe das, ich partizipiere, ob jetzt als Utility oder eben, wie du sagst, im Cryptocurrency Space. Und du hast ja im Vorgespräch was Spannendes erwähnt, nämlich, dass Bitcoin so ein kleines Comeback feiert, was Innovation angeht. Ist es jetzt gerade was, wo du drüber reden, respektive erzählen kannst und auch so ein bisschen erläutern kannst, warum Bitcoin jetzt lange, das waren über 10 Jahre, hast du gesagt, nichts mehr gebracht hat und plötzlich, tada, gibt es eine neue Opportunität. Aber eben, wir werden auch sehen, wie gut die ist. Aber kannst du da ein bisschen was erläutern zu?
Gerne. Also ich kann euch gerne ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Ich bin da auch erst ganz frisch. Also im Grunde, also Bitcoin kennt man als Kryptowährung. Ne? Das war die erste Blockchain. Das war die Innovation überhaupt. Und mit dieser Technologie oder auch der erste Anwendungsfall für eine Blockchain. Und das erste Mal, dass wir wirklich diesen digitalen Besitz geschaffen haben, den man eben nicht mehr kopieren kann. Also ich habe jetzt eine Währung und könnte, das die große Innovation war, hätte ich früher was Digitales gehabt und ich schicke dir was und kaufe bei dir was und gleichzeitig schicke ich es aber hintenrum wem anders. Also ich muss ja schauen, dass dieses Kassenbuch immer stimmt. Und im Grunde war es mal als digital, also wenn man das White Paper liest, dann ist es ja als digitale Währung gedacht gewesen, um auch da wieder geht es um Macht und um Dezentralität, dass ich eben nicht möchte. Und gerade in den letzten Jahren war das ja der Fall, dass die Zentralbankpolitik, dass die bestimmt eigentlich, was mit meinen Werten passiert, sondern dass ich da mehr selbst verwalten möchte, dass ich da unabhängiger sein möchte. Also sehr viel auch aus der Cyberpunk-Richtung und ganz viel Philosophie dahinter. Und das haben wir im letzten Jahr gesehen. Bitcoin war eigentlich immer, also wenn es nicht diese Währung war, was es de facto nicht war, oder aus meiner Sicht nicht war, weil es auch zu langsam ist, beispielsweise. Aber dass man einfach sagt, nee, es ist vielleicht ein Wertspeicher. Also es ist wie digitales Gold. Ich kann investieren und es kann so Wert vielleicht sichern. Oder man muss ja auch sagen, bei uns sind die Anwendungsfälle ja auch andere, als wenn ich jetzt in Ländern bin, wo ich Venezuela beispielsweise eine Wahnsinnsinflation habe und das Geld, was ich heute vielleicht von meinem Arbeitgeber bekomme, morgen schon gefühlt nichts mehr wert ist. Oder wenn ich in Regionen bin, wo ich keine Bankeninfrastruktur habe. Und jetzt plötzlich die Möglichkeit habe, einfach jeder kann mitmachen. Also man sagt immer so schön, permissionless. Es muss mir keiner erlauben, irgendwo ein Bankkonto zu öffnen, sondern ich kann halt sobald ich Internet habe und irgendwie ein Gerät, kann ich da teilnehmen, kann ich mir eine Wallet einrichten, kann ich da was, ich muss klar irgendwie zum Tauschen finden, aber grundsätzlich kann ich es dann einfach überweisen und ich kann es auch ohne große Kosten überweisen. Und das waren ja so die spannenden Use Cases. Und so in dieser Ecke, sage ich mal, so einfach als Kryptowährung war Bitcoin über die letzten, ja, also so eigentlich seit es 2011, 12 erschaffen wurde sozusagen, war es so in dieser Ecke. Klar, mit Spekulationen, mit allem, was da irgendwie auch an negativer Seite zuhört, was wir auch gerade als Beispiel hatten. Und dann kam Ethereum und ganz viele andere Blockchains, die gesagt haben, nee, wir wollen auch mehr machen. Wir wollen nicht nur so Wertspeicherwährung sein. Wir wollen irgendwie diese Smart Contracts. Wir wollen Funktionalitäten. Wir sollen, dass du alles, was mit dem Computer machen kannst oder so, machen kannst. Und für Bitcoin war das eigentlich nie ein Thema. Und jetzt seit Januar, also ganz, ganz frisch, gibt es die Möglichkeit, dass ich auf Bitcoin sozusagen auch NFTs machen kann. Also ich kann jetzt und da vielleicht, gehen wir mal ein bisschen technisch rein. Ich versuche es ganz, ganz einfach zu erklären. Ich habe sozusagen bei Bitcoin, die kleinste Währungseinheit heißt Satoshi oder ein Sat. Also wenn ich jetzt mir beispielsweise einen Euro vorstelle, dann wäre das ein Cent. Und wenn ich jetzt mir meine Centmünze vorstelle und ich habe einen von diesen physischen Cents da und deswegen finde ich das Beispiel so genial von Frank NFT. Wenn ich diese Centmünze nehme, ich habe es auch zufällig hier, also für die, die mit Video zuschauen, das ist ein Cent von vorne und hinten drauf, was er gemacht hat, ist, er hat einfach das abgeschliffen und hat da ein Bild reingestanzt, sozusagen ein Punk. Und im Grunde ist dieser Cent jetzt ja eigentlich kein Cent mehr. Also jetzt ist es halt ein Kunstwerk. Ne? Was es wert ist, liegt im Auge des Betrachters irgendwo. Ich könnte ihn jetzt aus Versehen ausgeben. Das wäre schlecht für mich. Aber ich könnte noch bezahlen, aber eigentlich kann ich damit nicht mehr bezahlen. Weil auch wenn man es, ich weiß gar nicht, wie es rechtlich ist, ehrlich gesagt, aber wenn man sich die Rückseite anschaut, dann ist es jetzt kein Cent mehr, dann ist es irgendwas anderes. Und genauso funktioniert es jetzt bei Bitcoin, dass ich einfach ich sage, ich nehme diese kleinste Einheit, beschreibe die und packe beispielsweise ein Bild dazu. Und dieses Bild ist dann auf der Blockchain, das ist unveränderlich, das kann niemand mehr ändern. Also wenn ich da jetzt wirklich ein Original Picasso habe oder wie noch immer wir als aktuellen Künstler oder vielleicht nehmen wir heute, wer heute die Sachen draufbringt und in 50, 100 Jahren ist das das Original, das kann niemand mehr ändern. Und man kann es auch, wie gesagt, jederzeit nachweisen. Und das ist eine Innovation, die spaltet sehr stark. Also ich war am Anfang auch, muss ich sagen, sehr, sehr skeptisch. Ich habe es von Anfang an verfolgt und habe mir dann gedacht, erstens habe ich gar nicht so viel Zeit gehabt, mich da so tief reinzugraben. Und zweitens habe ich gedacht, ja, ich weiß nicht, wo der Mehrwert liegen soll. Also diese Bild, also wir können heute NFTs ja auf anderen Blockchains und wir können es tendenziell besser. Und was da aber passiert, ist gerade völlig verrückt, weil es, also gefühlt gibt es jeden Tag Innovationen technisch und die Entwickler kommen wieder zurück. Die waren, also Bitcoin hat sich als ich sag mal auf Software-Level sozusagen nicht mehr weiterentwickelt, weil es lief einfach, ne? Und es hat das gemacht, was es machen sollte. Und vielleicht wurden die auch so ein bisschen vertrieben damals, ne, von den ganzen Maxis, die Dezentralisierung wollten, die dieses als Wertsystem haben wollten. Und jetzt merkt man, das wird wieder irgendwie so sexy für Entwickler, Entwicklerinnen, dass die sagen, hey, ich möchte da wieder weitermachen. Da passiert viel. Jeden Tag gibt es irgendwie Neuigkeiten. Klar auch Spekulation. Also das ist die Seite, die andere Seite der Münze, also nicht von der Münze gerade, aber generell, dass wieder die Leute reinkommen, die merken, oh, da kann man jetzt viel Geld machen. Weil jetzt sind die ersten Inscriptions, also das folgt ein bisschen anderen System. Ordinals heißt es, NFTs auf Bitcoin, weil sie in der Reihenfolge beschrieben werden. Die ersten sind die wertvollsten und jetzt gibt es halt neue Projekte und manche gehen dann irgendwie plötzlich doch durch die Decke und es baut sich auf, aus meiner Sicht baut sich auch wieder eine Bubble auf. Also ich würde jetzt jedem raten, da einfach vorsichtig zu sein. Ich sehe auch nicht, was wir vorhin erwähnt haben, diese Use Cases für Unternehmen im Sinne von, ich kann da jetzt plötzlich ganz, ganz neue Businessmodelle drauf aufbauen. Den sehe ich da ehrlich gesagt nicht, weil es auch weil es zu teuer ist, weil es auch nicht skalierbar ist. Aber wer weiß, ja, vielleicht im Kunstbereich, wo ich mittlerweile auch ein paar Künstler gesprochen habe, die sagen, hey, ist für mich viel einfacher und viel besser, das auf Bitcoin zu machen, als vielleicht auf anderen Blockchains. Und das ist so ein bisschen dieser Status vom OG, sagt man ja, also von dem Original. Und daher, also das schaue ich mir gerade an, ist super spannend, weil einfach sehr, sehr viel passiert. Und ich bin gespannt, wo es hingeht. Also ich habe noch keine... Ich habe, wie gesagt, so ein paar Thesen, dass es für Kunst interessant sein könnte, aber weil die Entwicklung einfach so weitergeht und nur weil es heute nicht geht, also ich traue mich mittlerweile nicht mehr zu sagen, hey, das wird gar nichts, weil die Entwicklung halt so schnell ist, dass da sich bestimmt auch interessante Use Cases entwickeln werden, die wir vielleicht heute noch nicht sehen.
Und ich finde es extrem spannend, dir zuzuhören, weil es ist so eine kleine Zeitreise irgendwie und man merkt so, du bist extrem tief auch drin und kannst es auch so wunderbar erzählisch rüberbringen, aber also mal Hand aufs Herz, wie bleibst du informiert? Ich meine, da passiert ja so viel, du sagst im Space da draußen, klar, man kann sich bei Twitter Spaces einloggen, man kann irgendwelchen Leuten vielleicht so ein bisschen folgen, aber da muss ja trotzdem noch so ein kleiner Twist irgendwo sein, wo man sagt, okay, eine gewisse natürliche Neugier muss da sein und bei gewissen Databases ein bisschen tiefer zu diggen, um dann auch die White Papers zu finden oder wie schaffst du das und wo bist du da so ein bisschen ajour?
Also da, ich verrate mal das Geheimnis hier zum ersten Mal. Das ist der Grund, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es den Podcast gibt. Also ich habe es ja am Anfang schon kurz gesagt, dass mir der Podcast einfach geholfen hat, also selbst diesen Content zu kreieren, ob es jetzt auf LinkedIn ist, im Newsletter oder über den Podcast, dass ich für mich selbst das besser lernen kann. Also ich merke, dass ich weggegangen bin von einfach nur konsumieren und irgendwas lesen und anhören, hin zu schon in Gedanken zu überlegen, wie kann ich das vielleicht besser erklären? Wie kann ich das mitnehmen? Wie kann ich darauf selber irgendwie, wie kann ich Leute da auf die Reise mitnehmen? Und natürlich soll der Podcast auch die Leute mitnehmen oder einfach jemand, der sich für das Thema interessiert, so eine Anlaufstelle bieten, genau, weil man halt nicht die Zeit hat überall. Und das habe ich auch nicht, da passiert viel zu viel. Im Grunde ist aber der Podcast so ein bisschen mein Geheimrezept, weil ich mir da, indem ich mir die entsprechenden Gesprächspartner dann hole, also gerade jetzt Ende Juni, kommt eine Folge zu Ordnung jetzt raus, wo ich auch wieder viel gelernt habe. Und das ist dann einfach super spannend, wenn ich dann selbst den Content mache. Aber natürlich ist auch sehr, sehr viel, also vor allem am Abend. Und das ist ja dann, das passt dann gerade ganz gut, weil dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und andersrum ist in den USA geht es dann gerade richtig los. Von der Zeitverschiebung her bin ich dann in Twitter-Spaces drin oder lese mir auf Discords was durch oder in Twitter und versuche dann auch immer wieder irgendwie mal ein paar Tage dann gar nichts zu machen und abzuschalten, um irgendwie auch gesund zu bleiben, ja, weil das ist natürlich, also wenn man dann mal da reingesogen wird, das könnte man 24/7 machen, aber dann ist es, glaube ich, nicht so gut für die geistige Gesundheit. Von daher, ja, versuche ich es auch noch so auszubalancieren, aber der Podcast ist mit Sicherheit ein Kernelement, auch für mich selbst.
So geht es mir übrigens auch. Also danke mal fürs Teilen und das absolut recht. Ich meine, wenn du dich mit tollen Leuten austauschst, du inspirierst dich ein bisschen gegenseitig, aber natürlich, man kann sehr viel von Experten auch lernen dafür. Vielen lieben Dank. Und du bist ja auch in einem Projekt mit drin, Fund the Planet. Und da seid ihr auch so, ich sage jetzt mal, innovativ unterwegs. Gibt es da auch so gewisse Learnings? Aber nee, erzähl mir erstmal, was Fund the Planet genau macht und dann vielleicht auch so ein bisschen die Learnings für dich jetzt einerseits als Consultant, aber auch so ein bisschen in diesem Space drin, ja.
Gerne. Also Fund the Planet, was wir tun, ist im Grunde Regenwald in Peru zu kaufen als deutsche GmbH, um ihn zu schützen. Also wirklich Regenwald, der bisher entweder, also in der Regel im Privatbesitz war, aber wo man halt sieht, dass der tendenziell bedroht ist. Was jetzt nicht heißt, dass der sofort morgen abgeholzt wäre, aber wir sehen halt schon, dass auch gewisse Unternehmen oder auch teilweise dort Raubbau ja wirklich betrieben wird und wir Regenwald ja, also auch Amazonas-Regenwald leider verlieren heute und dass das natürlich einen großen Einfluss auf den Klimawandel hat, auf unser gesamtes eigentlich wirklich Ökosystem, auf unsere Natur, auf unseren Planeten und das Projekt. Und hier habe ich und eben auch über den Podcast kennengelernt und ich war sofort begeistert, weil dort die Founder die Idee hatten einfach, sie wollten quasi diese Technologie nutzen und auch Tokenisierung, Token nutzen. Also Tokenisierung ist in dem Moment, wo ich etwas auf die Blockchain bringe und dort einschreibe, habe ich sozusagen ein Token generiert. Und diese Tokenisierung wollten sie nutzen, um was Gutes für die Welt zu tun und haben dann quasi dort auch gemerkt, hey, Regenwald, das hat einen großen Einfluss und man kann es auch, also es gibt eine rechtliche Methode, wie man es eben sauber machen kann, dass man es schützen kann. Die arbeiten vor Ort mit den lokalen Communities zusammen, haben auch eine Zweigniederlassung. Und im Grunde wird dieser Regenwald dann auf die Blockchain geschrieben sozusagen. Was halt heute leider auch fehlt in diesem Bereich, ist Transparenz. Also wir sehen ja ganz, ganz viel mit Carbon Credits, also diesen CO2-Zertifikaten. Wir sehen Baumpflanzprojekte und bei vielen ist sicherlich ein guter Wille dahinter. Manchmal liegt es vielleicht an der Umsetzung. Manche sind auch wirklich super, aber die leiden genau unter denen, wo es eben intransparent ist und wo vielleicht Sachen doppelt und dreifach verkauft werden irgendwo oder Sachen versprochen werden, die es am Ende gar nicht gibt. Und da wiederum auch ein weiterer Anwendungsfall eigentlich für Blockchain oder in dem Fall sind es sogar NFTs, diese Transparenz zu gewährleisten, weil jeder kann halt draufschauen und sehen, okay, diese Firma besitzt wirklich den und den Regenwald und die ganzen Dokumente sind auch öffentlich. Und andersrum, was daraus dann entstehen soll, sind wirklich Produkte für Unternehmen oder für Privatpersonen, die Regenwald schützen möchten oder die was Gutes tun möchten oder zukünftig vielleicht auch in dem Fall ihren CO2-Fußabdruck verringern möchten, weil sie sagen, indem ich das schütze, wird ja zum einen, also CO2, was in der Erde heute gespeichert ist, nicht freigesetzt, obwohl das halt nicht, also auch da wieder nicht aktiv angerechnet werden sollte und in dem Fall nicht wird bei Fund the Planet, bei anderen vielleicht schon. Also das ist nochmal eine ganz, also für mich auch eine ganz, ganz neue Welt, wo ich da mittlerweile so tief reingekommen bin, weil es einfach so spannend ist. Leider auch viel eben passiert, was nicht so schön ist oder wo man vielleicht gewisse Herausforderungen hat, auch klar dann die nachzuweisen, wie viel dann wirklich im Hintergrund an sowohl an CO2 emittiert wird, als auch geschützt wird. Also wahnsinnig spannendes Thema. Die Idee ist aber zu sagen, diesen Regenwald, der wird geschützt, der wird tokenisiert und man kann das Ganze entweder als Privatperson kaufen, also man kann ein Stück Regenwald erwerben, der dann laut mit einem eigenen Token und man muss dafür, und das ist gerade der Schritt, wo ich mit drin bin, wo wir gerade schauen, dass wir so ein bisschen eigentlich in die Entgegensetzrichtung gehen, nämlich aus diesem Web 3 zurück, wo es davor hieß, okay, du musst dann eben genau diese Schritte, die ich vorhin gesagt habe, Wallet einrichten, Kryptowährungen, dann das kaufen etc., die bauen wir gerade raus aus dem sozusagen Frontend-Prozess und sagen, nee, du kannst halt wirklich, du legst ein Stück Regenwald in den Warenkorb, kaufst das, bekommst eine E-Mail, da ist dein Token, da siehst du alle Daten, da sind die Koordinaten drin, da siehst du, wenn du reingehen willst im Explorer, dass es auch einmalig ist, dass es das Stück ist, kannst dein Profil anlegen. Wenn du möchtest, kannst du das Ganze als NFT auf deine eigene Wallet überweisen. Ist gar kein Problem, dann ist es wirklich deins. Du musst es aber nicht, also das wird im Hintergrund erledigt. Und genau, da vielleicht noch der einzige Disclaimer, was rechtlich noch nicht möglich ist, dass man dann wirklich im Grundbuch steht. Da geht auch in Deutschland noch nicht, da sind wir noch, glaube ich, das wird noch eine Entwicklung sein über die nächsten Jahre. Aber tendenziell ist sowas auch rein theoretisch mit einer Blockchain möglich. Ne? Also genau, das ist so ein bisschen, was das Projekt macht. Auf jeden Fall auf mehreren Ebenen super spannend, weil es erstens was Gutes für unseren Planeten ist, zweitens wirklich ein tolles Team, was in dem Bereich sehr, sehr viel macht und gerade die Innovation nutzen möchte, um diesen Hebel eigentlich dann zu erzeugen. Und das ganze Thema, also läuft so ein bisschen unter dem Stichwort, um noch ein anderes Buzzword zu droppen, ReFi, also Regenerative Finance, ist auch so ein bisschen diese Trendbewegung, die genau das eigentlich macht, wo man sagt, okay, Investoren können mittlerweile in vielleicht Token investieren, die aber gleichzeitig etwas Positives bewirken und nicht nur, ich sag mal, im klassischen Finanzsystem wo das Geld sich einfach nur selbst vermehrt, so gefühlt, sondern dass man das gleichzeitig an den Impact koppelt. Und das sind super spannende Bereiche und sehr, sehr spannendes Projekt.
Definitiv. Und ich hatte auch zum Geburtstag von euch so ein Stückchen bekommen und muss sagen, also erstmal visuell sehr, sehr ansprechend. Du kannst wirklich dann reinzoomen und siehst diese Parzelle, respektive diesen Urwald da. Du siehst auch alle Informationen, wie du sagst, wo du dann dich durchklicken kannst. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Leute dann auch sehen, okay, das ist legit, das ist wirklich echt und da steckt noch was dahinter und sich irgendwie eine Excel-Tabelle, wo du sagst, irgendwie du bist jetzt irgendwie Nummer 1, 2, 3 und du hast gar keine Ahnung, was dahinter steckt. Du hast was Spannendes gesagt jetzt gerade, dieses Refinancing, also dieses Sustainable Financing, wo du eine gute Sache hast für, wo du die Technologie einsetzen kannst, aber trotzdem eben nicht nur den Benefit finanziell hast, sondern auch natürlich nachhaltig. Was denkst du, was ist der Grund, warum noch nicht so viele auf diesen Zug aufgesprungen sind, abgesehen davon, dass eben diese Wallabies Hürden sind, die jetzt gerade abbaut, aber wäre es eigentlich nicht im Sinne aller, dass sie sagen, hey, schau, du hast hier eine transparente Möglichkeit hier, du kannst das Ganze wunderbar darstellen, in Web 2.0 in dem Moment, du kannst partizipieren, du kannst das Ganze auch noch ins richtige Leben übernehmen, du kannst vielleicht noch irgendwie so ein Offline-Paper drucken, meinetwegen, auf nachhaltigem Papier und du siehst dann auch diesen, wie du auch diesen Coin hast, dementsprechend, aber gibt es da nicht viel mehr Opportunitäten als Hindernisgründe, aber dann wundert es mich, warum es noch nicht viele machen.
Gute Frage. Also wer die Antwort hat, der löst alle Probleme dieser Welt, glaube ich. Also ich sehe es genauso wie du. Also ich sehe unheimlich viel Potenzial. Also in diesem Beispiel, ne, oder auch, es gibt ja auch so diese Social-Business-Bewegung, das gibt es ja auch schon seit Längerem, wo ich sage, es muss ja nicht immer nur um Gewinnmaximierung gehen, sondern ich kann eigentlich die Marktmechanismen und nichts anderes passiert ja im ReFi-Bereich auch, dass ich einmal sage, ich nutze die Mechanismen, die eh schon heute da sind, die funktionieren in den Marktsystemen mit den Wirtschaftssystemen, die wir haben, aber ich ändere vielleicht an den Incentives was und ich bringe da diese Komponente mit rein und schaue halt nicht nur, dass ich absolute Kapital- oder Gewinnmaximierung habe, sondern dass ich gleichzeitig versuche, die Incentives mehr zu alignen und vielleicht da ein bisschen runtergehe, aber dafür ein reales Problem löse und am Ende des Tages dann alle davon partizipieren. Und ja, ich würde mir wünschen, dass mehr Unternehmen in diese Richtung gehen, dass mehr vielleicht Finanzprodukte in die Richtung gehen. Wie gesagt, es ist nicht einfach, auch klar, die Transparenz ist enorm wichtig, auch ich glaube, egal bei was, auch wenn ich jetzt in einem Social Business bin, dass ich dann schaue, also es muss ja trotzdem noch ein Business sein. Oder das ist ja eigentlich die Idee dahinter, dass ich es schaffe, ein Problem auf der sozialen Ebene, auf der ökologischen Ebene zu lösen und gleichzeitig aber das auf eine Weise zu tun, dass es nachhaltig ist im Sinne von, es generiert, also über den Umsatz kann ich die Leute bezahlen, die daran arbeiten und kann ich diesen Use Case verfolgen. Ne? Und nichts anderes sollte bei den ReFi-Projekten ja auch sein. Und da werden wir leider auch, je größer das Thema wird, werden wir wahrscheinlich auch noch mehr Projekte sehen, die es groß draufschreiben und wo am Ende nicht so viel dahinter steht, leider. Aber das sehen wir überall. Das ist wahrscheinlich einfach Teil des ja, des ganzen Systems. Aber die Hoffnung ist ja wirklich, dass es mehr in diese Richtung geht und wir eigentlich genau das schaffen. Mehr Unternehmen, mehr Menschen, alle profitieren und der Kuchen wird dann größer und damit hat auch jeder ein größeres Stück, ne? Also von daher, keine direkte Antwort leider auf die Frage, aber ich habe den gleichen Wunsch.
Das freut mich riesig und du sagst das schön, wunderbar formuliert, es wäre für alle mehr da. Also der Kuchen wird größer, nicht kleiner. Und du hast auch gesagt, von wegen, es fängt damit an, wenn die Leute etwas besser verstehen. Man kann dir folgen, einerseits mit dem Podcast, du hast auch ein Newsletter, das wir auch sehr gerne verlinken werden in den Shownotes. Und man kann auch auf einen virtuellen Kaffee gehen mit dir. Den muss man aber nicht mit NFT bezahlen oder sonst irgendwas, sondern der ist dann von dir offeriert, richtig?
Der ist von mir offeriert. Kaffee muss dann jeder selbst mitbringen, den kann ich noch nicht rüber schicken. Also
Ist
genau,
dezentralisierter
der
Kaffee.
ist dezentralisiert, jeder an jedem Ende selbst. Ich schicke gerne ein Bild vom Kaffee rüber, das ist gar kein Problem. Nee, genau, also gerne einfach auf meinem Linktree beispielsweise oder zntl.io. Dort ist der Podcast, da ist der Newsletter, da ist der virtuelle Kaffee. Also wer gern mehr erfahren möchte oder sagt, er hat konkrete Fragen oder möchte vielleicht für das eigene Unternehmen oder für das eigene Business oder einfach egal was, also jederzeit gern einfach aus meinem Kalender einen Termin rauspicken und dann sprechen wir drüber.
Werden wir definitiv machen und Fabian, ich komme definitiv auf dich zurück, weil ich habe auch schon ein, zwei Ideen jetzt. Du weißt doch, von was ich spreche, respektive wo wahrscheinlich der Herkunft da ist. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für das tolle, tolle, inspirative Gespräch. Wie gesagt, wir werden das alles sehr gerne auch noch verlinken in den Shownotes rausspielen. Und ich hoffe, dass du ganz viele tolle Anfragen kriegst von Menschen, Projekten, aber auch Unternehmen, die sagen, sie wollen mehr erfahren in diesem Web 3.0 Space. Bei mir ist es immer so, das letzte Wort habe nie ich. Ich sage danke, aber das letzte Wort, das übergebe ich dir.
Dann nehme ich als letztes Wort gern auch Danke. Also danke für die Einladung. Danke an alle, die jetzt zugehört haben, sich für das Thema interessieren oder einfach, ja, lasst uns gemeinsam vielleicht einfach eine bessere Welt schaffen, indem jeder das tut, was er kann, kleine Schritte geht und jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und ich glaube, dann, ja, wie gesagt, schaffen wir etwas für alle, schaffen wir etwas Größeres für alle. Und wenn das heute die Message ist, dann bin ich schon froh. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Einladung.
Danke dir.